SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl auch. Man möchte jemandem in der Bahn oder im Supermarkt sagen, dass er doch bitte seine Corona-Maske aufsetzen möge, hat aber unterschwellig so ein flaues Gefühl im Magen, weil wer weiß, ob der Angesprochene nicht aggressiv wird. Dass diese Sorge durchaus berechtigt sein kann, das hat sich am Wochenende auf ganz tragische Weise gezeigt, als ein Maskenverweigerer den 20-jährigen Angestellten einer Tankstelle in Idar-Oberstein erschossen hat, nachdem dieser ihn wiederholt aufgefordert hatte, beim Bierkauf eine Covid-Maske aufzusetzen. Und seit diesem brutalen Mord debattiert nun das ganze Land darüber, was dieser Vorfall aussagt über die Radikalisierung in der Szene der Verschwörungstheoretiker und Querdenker. Kolja Schwarz ist Redakteurin der SWR-Rechtsredaktion in Karlsruhe und hat die sogenannte Querdenker-Szene in einer Langzeitrecherche untersucht. Herr Schwarz, die Bewegung ist ja sehr vielfältig. Wie passt der Täter von Idar-Oberstein, ein 49-jähriger ITler, nach dem gegenwärtigen Wissensstand der Ermittlungsbehörden in diese Szene? Passt er dort überhaupt hinein?
Ja, er passt da rein, aber er ist nicht der Einzige sozusagen. Also ich habe diese Querdenker lange beobachtet, das haben sie gesagt. Ich war da auf unterschiedlichen Demonstrationen. Ich habe mit ganz vielen Menschen da gesprochen, bei manchen versucht zu sprechen, muss man sagen. Und das ist keine einheitliche Masse. Also das sind ganz verschiedene Menschen, die ich da kennengelernt habe. Die einen, die sich tatsächlich einfach Sorgen machen um ihre Kinder, um ihr Unternehmen und denen die Maßnahmen der Politik zu weit gehen, die aber überhaupt nicht gewalttätig sind und die auch nicht aggressiv uns gegenüber aufgetreten sind. Und auf der anderen Seite dann aber Menschen, die auch bei den Dreharbeiten sehr schnell aggressiv wurden, sehr schnell uns angeschrien haben. Es blieb Gott sei Dank immer bei dieser verbalen Gewalt, sag ich mal. Also es ging nicht körperlich, aber wir haben es bei anderen Demos gesehen, bei Kollegen, dass da auch Steine flogen, dass Polizistinnen und Polizisten angegriffen wurden. Also es gibt da keine einheitliche Masse, aber es gibt schon welche, die da sehr aggressiv auftreten und sich sehr auch so in ihre Sache reinsteigern, sage ich mal.
Wenn Sie eine Langzeitrecherche gemacht haben, ließ sich denn da eine Entwicklung feststellen, dass also der Teil, wie Sie eben gesagt haben, die ist nicht einheitlich, der Teil, der zur Aggressivität und zur Gewalt tendiert, dass der zugenommen hat?
Das kann man auf jeden Fall sagen, dass der Teil zugenommen hat. Das ist natürlich in gewisser Weise auch logisch, weil die Maßnahmen, die wir da haben in Deutschland, so starke Maßnahmen, so starke Grundrechtseingriffe, die gab es noch nie. Und umso länger die anhalten, umso mehr fühlen die Menschen sich da natürlich nicht verstanden. Und es gibt natürlich inzwischen auch Beobachtungen vom Verfassungsschutz, die sagen, die werden zunehmend gewaltbereiter und deswegen beobachten wir die. Man muss sagen, sie eint ja so ein bisschen, dass sie sich nicht verstanden fühlen, nicht einverstanden sind mit der Corona-Politik und sie glauben irgendwie, da hat sich was gegen uns verschworen. Also die Politik, die Medien, eigentlich alle, die nicht ihrer Meinung sind, sind gegen sie. Und dazu passt hier vielleicht auch, was der Täter hier nach der Tat gesagt haben soll. Also er hat keinen anderen Ausweg mehr gesehen, er habe sich in eine Ecke gedrängt gefühlt und er hat ja dann diesen Kassierer wohl, wenn das stimmt, das muss man immer noch mit Vorsicht genießen, was er da ausgesagt haben soll, als verantwortlich gesehen für diese Gesamtsituation. Das muss man sich mal vorstellen. Ein 20-jähriger Mann, der da an der Kasse steht, wird hier plötzlich als Bild für die da oben gesehen sozusagen, steht also stellvertretend für alles, was dem Mann da nicht passt, nur weil er um das Tragen der Maske gebeten hat. Das ist ja sowas von absurd, aber hier erkennt man schon ein gewisses Muster. Also klar, die Tat ist jetzt sehr, sehr krass und keineswegs würden alle Querdenker da zur Waffe greifen, aber die Aggressivität gegen Menschen, die anders denken, dieses Wir gegen die, das beobachtet man, oder das haben wir auf den Demos auch so sehr stark beobachtet und das beobachtet man vor allem auch im Internet in vielen Foren.
Nun hatte der Täter ja eine Waffe. Das ist ja durchaus nicht selbstverständlich. Wir leben ja nicht in den USA oder in der Schweiz, wo eben fast jeder ein Gewehr unterm Kopfkissen hat.
Das ist richtig, natürlich. Wenn man keinen Waffenschein hat, weil man einen Jagdschein hat zum Beispiel oder Sportschütze ist, was hier aber bisher jedenfalls so nicht bekannt ist, dann durfte er diese Waffe mit Sicherheit nicht haben. Aber wir wissen das natürlich von anderen Gewalttaten, von anderen Verbrechen, dass man irgendwie dann doch an Waffen rankommt, zum Beispiel im Darknet und dann diese Waffe hat und das natürlich auch nicht immer gleich von den Behörden, vom Verfassungsschutz oder von wem auch immer gesehen und ausfindig gemacht. gebracht werden kann.
Stichwort Behörden. Also das Bundesinnenministerium sieht in der Tötung von Ida Oberstein bislang noch einen Einzelfall, auch wenn sich darin ein dramatisches Ausmaß von Verrohung der Gesellschaft zeige, so die offizielle Stellungnahme. Ist die Radikalisierung der Querdenkerbewegung, die Sie ja vorhin auch beschrieben haben, möglicherweise bislang von Polizei und Politik unterschätzt worden und darauf eben entsprechend auch nicht richtig reagiert worden?
Das glaube ich nicht. Zum Beispiel hat der Verfassungsschutz gesagt, wir beobachten die jetzt, weil die immer gewalttätiger werden und gucken da genau hin. Aber man muss sich natürlich vorstellen, dass dieses genau hingucken nicht bedeutet, dass die rund um die Uhr überwacht werden und jeder Einzelne da. Und man muss jetzt auch nochmal gucken, wie involviert war dieser Täter eigentlich in die Querdenkerbewegung. Auch das ist ja noch nicht ganz sicher.
Letzte Frage. Zurzeit wird ja noch entschieden, offenbar, ob der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich ziehen wird. Was bedeutet das?
Ja, der Generalbundesanwalt ist eigentlich für terroristische Taten zuständig. Das heißt, immer wenn eine terroristische Vereinigung, Strukturen hinter einer Tat stehen, also mindestens drei Personen zum Beispiel dahinter stehen, dann übernimmt er auf jeden Fall. Und wenn es sich wie hier allen Anscheins nach um einen Einzeltäter handelt, dann kann der Generalbundesanwalt übernehmen. Dann muss die Tat aber erstens nach den Umständen geeignet sein, die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen. Und zum anderen muss der Fall eine besondere Bedeutung aufwerfen. Diese Fragen kann man sich hier durchaus stellen, finde ich. Das ist eine neue Form von Extremismus. Das ist ein sehr krasser Fall. Also man könnte sich die Fragen stellen, aber das wird sich die Bundesanwaltschaft sehr genau anschauen. Und dann müssen wir gucken, ob sie diesen Fall übernehmen oder das im Land lassen.
Kolja Schwarz aus der SWR-Rechtsredaktion über den Tankstellenmord von Ida Oberstein und die beunruhigenden Radikalisierungsprozesse von Teilen der Querdenker-Szene. Herr Schwarz, danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.